Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der Sprachforscherin und Philosophin Donata Schöller. Sie ist als Professorin an der Universität Koblenz tätig und zugleich ist sie Forschungsprofessorin für Philosophie an der Universität in Island. Seit über zwei Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit der Frage, welche Rolle der Körper in der Sprache und im menschlichen Denken einnimmt. Eine ihrer zentralen Thesen lautet, dass Wissen nicht nur in unserem Kopf entsteht, sondern immer wieder in einem engen Zusammenspiel mit unserem Körper entwickelt wird. Sie ist der Ansicht, dass nur dann, wenn wir diese körperliche Basis ernst nehmen, unser Denken wirklich lebendig und stimmig wird. Um diese Art der verkörperten Wissensentwicklung, in gewisser Weise einen ganz neuen Strang innerhalb der Philosophie, soll es heute in dieser neuen Global Empathy Folge gehen. Ich freue mich auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen, Donata, und schön, dass du da bist.
Ja, danke, Thomas. Danke, dass du mich einlädst. Und ich finde das auch einfach immer sehr spannend, mit dir zu sprechen und deine Arbeit zu verfolgen, die ich hochbrisant finde. Und freue mich jetzt über diesen Perspektivenaustausch.
Genau, es geht mir genauso. Und ich beginne mal mit einer, ja, man könnte sagen, Besonderheit. Du bist Philosophin und gleichzeitig bist du ausgebildete Körperpsychotherapeutin, hast ein körperorientiertes Psychotherapieverfahren kennengelernt und auch im Prinzip von der Pike auf studiert. Und das hast du bei Eugen Gentlin gemacht in den USA. Das ist die Focusing-Methode. Und meine erste Frage ist, weil es so ungewöhnlich ist, eine Philosophin, die gleichzeitig die körperorientierte Psychotherapie für sich entdeckt, welchen Einfluss hatte denn eigentlich jetzt diese Forschung von Gentlin auf deine Sprachforschung, auf deine philosophische Tätigkeit?
Ja, also ich glaube, ich muss zuerst korrigieren. Ich bin keine Körperpsychotherapeutin, aber ich bin eine ausgebildete Focusing-Trainerin und gebe also viel Kurse in Focusing und auch jahrelange Kurse und so weiter. Ja, und für mich hatte die Begegnung mit dem Gentlin, das war für mich wirklich eine ungeheuer wichtige Begegnung, die mir etwas deutlich gemacht hat, die mir eigentlich gezeigt hat, was wir überhaupt nicht lernen in dem Philosophiestudium, was einfach gar kein Thema ist. Und zwar in einem Philosophiestudium und eigentlich in sehr vielen Arten von Studien geht es darum, Theorien zu lernen und es geht darum, begrifflich sehr klar zu sein und es geht darum, gute Argumente zu haben. Aber der ganze verkörperte Raum, der das Denken begleitet, der ist gar kein Thema. Und der ist auch kein Thema für die Aufmerksamkeit. Der scheint nichts mit gutem Denken zu tun zu haben. Der scheint nichts der scheint auch nichts mit Verstehensprozessen zu tun zu haben. Ja, der ist einfach kein Thema. Und dann gibt es vielleicht verschiedene Theorien, wie Körper und Geist zusammenhängen. Ja, und die gingen auch über die Jahrhunderte hinweg. Und da gibt es verschiedene Positionen. Aber dass Aufmerksamkeit auf die Verkörperung wichtig ist für das philosophische Denken oder für philosophische Methode, das war gar kein Thema. Und durch Eugene Gentlin habe ich das erste Mal überhaupt gemerkt, wow, da haben wir einen riesen blinden Fleck. Weil der Körper ist ein bisschen das Stiefkind der westlichen Philosophiegeschichte. Und ich könnte vielleicht sagen, dass der Körper ist der Stiefkind der westlichen Wissenschaftsgeschichte. Vielleicht sogar der Psychologie. Ich glaube schon. Und gleichzeitig ist sozusagen der Körper sozusagen der Riese, den wir da ständig übersehen. Ja? Oder der Körper ist das Wasser, in dem wir schwimmen.
Das ist schön gesagt, ja.
Und den wir natürlich am wenigsten beachten, weil wir so tief verkörpert sind. Und der Körper lebt die Situationen, in einer solchen Reichhaltigkeit, das Erlebnis von Situationen und Beziehungen ist so nuanciert und so reichhaltig und so informiert. Und wenn wir darauf zu wenig achten, dann beschneiden wir unsere Sprache und wir beschneiden unsere philosophische Sprache, unsere theoretische Sprache und wir beschneiden aber auch die Sprache im ganz persönlichen Gespräch und wir beschneiden die Möglichkeiten des Verstehens. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber
Aber genau das ist vielleicht eine super Vorlage, weil das ist, es heißt ja letztlich, dass wir um tiefere rationale Prozesse, über, man könnte sagen, Denkprozesse, Verstehensprozesse zu machen, sind wir so tief in Körperdynamik verwurzelt. Unser Denken ist Teil unserer organismischen Aktivität. Das ist ja erstmal, also es ist kein Ratio, kein Denkapparat, der quasi jenseits des Körpers ist.
genau.
Und
Ganz genau.
so verstehe ich das, was du sagst, dass
Ja.
wir, wenn wir, was wir wissen, 80% und mehr wahrscheinlich nonverbale Prozesse haben, die unsere Dialoge, unsere Kommunikation ausmachen, so würde das wahrscheinlich fast eins zu eins übertragbar sein, auch dass so viel Körperprozesse auch an Kognition, an Erkenntnisdynamiken, an Verstehensdynamiken beteiligt sind.
Ja.
Der Eugen Jenner hat ja jetzt sehr stark über die Bedeutung des Einbezugs des Körpererlebens und der Körperempfindung gesprochen. Erklär uns das mal, was das konkret jetzt bedeutet für Sprechen und Denken und auch kritisches Denken. Was machen wir da eigentlich jetzt anders als das, was du gerade so als vielleicht Goldstandard philosophischen Denkens so bezeichnet hast, wo man eben den Körper quasi eliminiert, also am
Ja,
besten.
genau. Also der Gentleman hat einen super Begriff geprägt und der heißt der Felt Sense, gefühlte Bedeutsamkeit. Und das Gute an dem Begriff ist, dass er eigentlich auch eine Art Lücke füllt, weil wir haben, sagen wir mal, wir haben die Begriffe des Denkens, wir haben Begriffe des Fühlens, wir haben Emotionen. Aber wir haben wenig Begriffe zum Beispiel dafür, dass auch zum Beispiel bei Kindern, ja, oder auch bei jungen Erwachsenen oder auch bei uns selbst, es häufig wirklich viele Erlebnisse sind, die zusammenkommen, aus denen dann unsere Fragen entstehen, ja, oder wenn wir das Gefühl haben, eine Situation stimmt nicht so ganz, da ist ein Unbehagen da. Da wissen wir, da spüren wir etwas und das ist nicht einfach nur eine Emotion, es ist ein ganz feines Gefühl, was sehr, das aus dem ganz konkreten Erleben von unserer Lebenswelt, von unserer Situation her kommt. Und dieser Feldsens hat, wenn man anfängt, sich darauf zu beziehen, ja, was berührt mich eigentlich zum Beispiel jetzt? Was berührt mich als ein Unbehagen an einer Situation? Ich spüre das Unbehagen, aber ich kann es gar nicht so leicht sagen. Ja, und zwar, ich kann es nicht so leicht sagen, nicht weil das einfach irgendwie zu ungenau ist, sondern weil es häufig so reichhaltig ist, dass da so viel mit reinspielt und dass wir ganz häufig ganz schnell aufgeben mit der Sprache.
Das würde ja bedeuten, nur wenn, was weiß ich, habe ein Grummeln in einem, mit einer Situation, die mir nicht behagt, also vielleicht eine Zusammenkunft mit Menschen, wo irgendwas schiefläuft in der Kommunikation oder jemand fährt mir immer über den Mund und ich merke, das ist zwar nicht richtig schlimm, aber das ist so immer so ein bisschen mismatchartig, also so ein bisschen fehlabgestimmt. Dann wäre das ja genau das, was du gerade beschreibst, da kommt so ein leichtes Knuttern, ein kleines Grummeln, vielleicht ein bisschen ja, Aufregung im Bauch auf, was aber noch nicht so richtig
Genau.
fassbar ist. Vielleicht so ist
Genau.
es da.
Aber es ist nicht so richtig fassbar. Und sagen wir mal, in einer, wenn man jetzt sozusagen so relativ gewöhnlich dann weitermacht, dann ärgert man sich ein bisschen über dieses Gefühl. Man hätte es lieber nicht, ja. Man würde gerne einfach ganz locker und lässig in diese Situation gehen und man ärgert sich über das Störgefühl. Der Begriff des Feldsens erlaubt es, eine andere Art Interesse für diese Art von noch nonverbalen Gefühlen aufzubringen und zu merken, was ist denn da alles drinnen? Und dafür muss man zuerst mal sich wirklich, man muss das zuerst mal wirklich wahrnehmen und erlauben, es einfach mal so wahrzunehmen, wie es ist. Oh, finde das jetzt wirklich ungeheuer unangenehm, in diese Situation reinzugehen, aber ich weiß echt nicht so genau, warum. Es wäre schön, wenn es anders wäre, aber dem höre ich jetzt mal zu. Und indem ich dem zuhöre, und das kann zuerst noch irgendwie nicht so ganz eindeutig sein, aber plötzlich weiß ich, ach, beginne ich langsam, die gesamte Situation zu verstehen, und ich beginne langsam zu verstehen, warum ich mich so fühle. Ja? Und dass dieses Fühlen wirklich berechtigt ist. Ja? Und indem ich das aber fühle, verändert sich auch das Fühlen. Das ist das Allerschönste. Dass, wenn man will, dass es weggeht, geht es nicht weg. Aber indem man es versucht, indem man einfach dabei ist und fast bisschen wie mit einem nonverbalen Wesen, ja, dass man das wie so ein bisschen hält mit Geduld. Als ob das ein mit Geduld und dem zuhört und das verändert sich das Gefühl und plötzlich kommt dieser Aspekt und dieser Aspekt, plötzlich denkt man, ja, jetzt verstehe ich, warum ich mich so fühle. Und in der Weise kann ich dann auch anders in eine Situation hineingehen. Und in der Forschung ist es ganz häufig so, dass Jugendliche heutzutage ganz häufig so eine Art auch Blockade spüren. Die wissen gar nicht so, es macht so viel gar keinen Sinn mehr. Sie wissen gar nicht mehr, wie man an ein Problem überhaupt herangeht, weil so viel macht keinen Sinn mehr in dieser ganzen Polykrise und in der Ökologie. Und viele spüren das total verkörpert. Und leben mit diesen Blockaden und zwingen sich dann einfach die Dinge irgendwie abzuarbeiten oder es vom Internet runterzuladen oder es in irgendwelche theoretischen Sprachen einzuformen, dass das irgendwie akzeptiert wird, aber sie holen sich nicht ab. Und diesen Blockaden wiederum zuzuhören, diesen verkörperten Blockaden, da ist so viel Wissen drin. Das ist erstaunlich, was Studierende da wissen. Und wenn sie denen zuhören und von dort aus und das zur Sprache bringen, dann ist das so, wie wenn sie langsam ganz selbstständig anfangen zu denken. Da kommen die echten Fragen, da kommen die richtigen Fragen, da kommen ganz mutige Intuitionen raus. Ja, da kommen Wahrheiten raus, denen sie schwer begegnen können, aber indem sie ihnen begegnen, kriegen sie Mut. Und so erweitert sich sozusagen auch der Begriff des kritischen Denkens. Sie kriegen eine eigene Sprache. Sie finden eine eigene Stimme, weil sie auf sich hören. Ja.
Ja, schön. Das gefällt mir, was du sagst. Und vielleicht können wir über die Implikationen vielleicht sogar nachher noch mal ein bisschen mehr sprechen. Aber lass uns mal vielleicht einen kleinen Moment, das würde mich auf jeden Fall interessieren, noch mal bei dem Verhältnis von Felt Sense, da bist du jetzt ja gerade so ein bisschen gewesen, und dem Erkenntnisprozess ge bleiben. Weil das ist ja sowas, ich nehme so ein vages Körpergefühl mal auf, ich richte meine Aufmerksamkeit auf dieses Innenerleben, was ja eine wichtige Voraussetzung ist. Ich werfe wie eine Art Scheinwerfer meiner Aufmerksamkeit dorthin. Ich gebe dem Ganzen eine Existenzberechtigung. Das ist ja, glaube ich, also was ganz Entscheidendes. Es darf sein.
Es darf
So.
sein.
Ja. Und dann beginnt ja etwas, und das ist jetzt, glaube ich, so ein schöner, wichtiger Punkt, ein neuer Bedeutungsgehalt. Man könnte sagen, auf einmal kriegt das ganze Geschehen. Warum ist das jetzt hier störend? Was ist hier unstimmig? Was läuft hier schräg? Was gefällt mir eigentlich nicht daran, wie mich jemand anspricht? Weil ich auf einmal merke, es ist total von oben herab vielleicht, arrogant. Ich werde nicht gesehen, nicht gehört, ich werde gar nicht ernst genommen. Also das so scheint ja dann der Prozess zu sein. Also das ist ja, kann man sagen, dass Felt Sense eine Art von ganz spontaner Logik eigentlich ist, die sondern quasi präkognitiv ist, die erstmal noch im Hintergrund so arbeitet und dem wir uns quasi so ganz gezielt und bewusst zuwenden müssen, damit wir dann die Bedeutung in der Tiefe erfassen. Würdest du das so, ist das so ausdrückbar
Genau.
oder wie würdest du das
Genau, ich würde es
beschreiben?
wirklich sagen, das Interessante an dieser Dimension von gefühlter Bedeutsamkeit, Felt Sense, ist, dass sie Aufmerksamkeit braucht, damit wir ihre Bedeutung erkennen. Ja, die Bedeutung drängt sich nicht auf, wir können sie einfach nur fühlen. Sie braucht Aufmerksamkeit, um sich sozusagen zu klären. Und was ich aber vielleicht noch gern sagen möchte, ist, dass wirklich viel Forschung auch in den Kognitionswissenschaften, aber auch in der Philosophie deutlich gemacht hat, dass diese Art des Fühlens, früher hat man ja so ein bisschen auch so eine Art Schisma gemacht, da ist das Gefühl und da ist die Ratio. Aber mehr und mehr versteht man, dass das Fühlen ganz viel hintergründiges Wissen hält. Und das ist aber ein feines Fühlen, ja. Also zum Beispiel der Experte, der hat sein ganzes Wissen nicht wie eine Bibliothek in seinem Kopf, sondern die Art und Weise, wie er spürt, dass eine Frage relevant ist. Das spürt er. Und in diesem Spüren ist ganz viel hintergründiges Wissen. Aber hintergründiges Wissen ist ein Gefühl. Ja. Und
Ja.
darum ist das Feldsens ist gar nicht nur einfach präverbal, sondern es enthält unglaublich viel hintergründiges Wissen, das einfach sich manifestiert in einem Gefühl für die Sache. Und darum, also wir haben jetzt ein ganz kleines Beispiel genommen, so ein problembezogenes Beispiel, das Unstimmigkeitsgefühl, ja, wo viele Situationen hineinwirken und wo man plötzlich merkt, warum ist das so unstimmig, warum ist das nicht fair, ja, warum möchte ich nicht, dass man so mit mir umgeht oder warum möchte ich nicht, dass wir das Thema so. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Jeder kreative Prozess beginnt mit so einem ganz informierten Fühlen. Da möchte etwas ausgedrückt werden. Ja, und das braucht aber auch diese Aufmerksamkeit und die langsame Entwicklung, dass aus diesen dichten Hintergründen vielleicht eine ganz neue Idee entsteht, die sozusagen die Kontexte, aus denen die Idee hier herausgewachsen ist, sogar verändert. Ja. Und so. Und darum ist es sehr, sehr spannend. Und das sozusagen, ich habe immer das Gefühl, bei diesen gefühlten Bedeutsamkeit, die kreativen Prozesse entstehen daraus, kreatives, kritisches Denken entsteht daraus und therapeutisches Arbeiten. Das ist irgendein Konvergenzpunkt.
Ja. Und ich würde noch gerne noch mal diese kognitive Dimension dazu nehmen. Also ich denke jetzt gerade an, ich sitze in einer Vorlesung und höre einem Menschen zu, einem Experten, und ich bin begeistert, weil ich bin ganz angerührt von der Tiefe von bestimmten Gedanken, und ich habe den Eindruck, es ist wahr, und es erzeugt in mir ein tiefes Gefühl der Stimmigkeit, ein ganz tiefes Körpergefühl. Das Kör mein Körper sagt mir, das ist richtig, was da gesagt wird. Das wäre ja im Prinzip der Feldsense, der man könnte sagen, wo Körper und Geist, wo geistige Aktivität, Emotionen und Körper so eine Einheit ergeben, und es fängt so an zu surren. Ja, also
Ja,
das.
wunderbar, genau, wunderbar. Und ich glaube, da kann man auch sehr schön mit Hartmut Rosas Resonanzbegriff arbeiten. Dass du das so stimmig findest, ist auch, weil dein gesamtes hintergründiges Wissen resoniert mit dem, was da kommt. Ja, das ist eine Resonanzbewegung aus ganz viel, was du mitbringst. Und in das hinein geschieht, was du hörst. Ja, und das ist ein ganz dichtes Gefühl. Und wenn du dann wiederum sagst, was ist denn daran so resonant, dann musst du ein bisschen verlangsamen und schauen, welche Worte kommen, dass du es nicht platt machst mit der Sprache. Ja, sondern dass du dann auch wiederum in Resonanz bleibst mit deiner Sprache.
Ja, und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, nämlich
Genau.
das ist, glaube ich, dieser Auswertungsprozess, über den du ja so sprichst. Das ist ja so ein Mehrschrittmodell.
Ja.
So verstehe ich auch die Arbeiten von Jan Linder an der
Ja,
Stelle.
genau.
Die Realisierung von solchen Markern, da passiert so quasi vielleicht mein Gefühl oder mein Körper, was eine Wärme im Bauch zum Beispiel, das kann ein Körperempfinden sein, aber dann eben das Verlangsamen, sagst du. Ja, wirklich Tempo rausnehmen, nicht rüberbrettern, sondern mal sagen, warum ist das, was ist denn da los eigentlich gerade in mir? Und ich mache jetzt mal den Link so zu meinem eigenen Arbeitsbereich, wenn ich so mit den ganz frühen Interaktionen zwischen Eltern und Kindern im Bereich des nonsprachlichen, also nichtsprachlichen Bereiches, also da, wo sie die Körpersprache Eltern lernen und lesen müssen von ihren Kindern, müssen wir es ja scheinbar genauso machen, um das zu dechiffrieren und zu entschlüsseln, was mein Baby mir sagen möchte, wie das, was wir bei den Erkenntnisprozessen machen. Das ist ja so.
Ganz spannend.
Ja, also im Prinzip zwei sehr ähnliche. Wir müssen auch da verlangsamen und sagen, was ist jetzt hier eigentlich so schwierig? Oder was ist so schön da dran? Was macht uns gerade so glücklich, wenn wir hier diesen Kontakt haben? Was ist hier stimmt? Was passt hier gerade? Und warum gefällt dir, Baby, das so gut? Das kriege ich ja nur über meinen Körper raus.
Ja, und ich finde das eine so spannende Analogie, weil hier kommt jetzt, und das zeigt ja deine Arbeit auch so, hier kommt jetzt alles darauf an, wie wir das angehen. Ja, und das ist wirklich, wir können sozusagen das Baby platt machen mit unseren Vorstellungen und Erwartungen und der Art, wie wir sprechen und wie wir glauben, dass es sein muss. Oder wir können, wie du das so schön zeigst, ganz responsiv sein und wahrnehmen die Resonanz und das zulassen und von dort dann Worte und Gesten kommen lassen und dann wieder schauen, wie wirkt das? Und dann von dort entsteht wieder das neue Wort und die neue Res und sage, genauso arbeitet man auch mit dem Feld Sense. Dass man wirklich hört, was geschieht denn mit dieser gefühlten Bedeutsamkeit, wenn ich anfange, Worte kommen zu lassen? Verschwindet es? Ja? Wird es irgendwie ganz eng, und verschließt sich und ich kann nicht mehr weitersprechen? Und dann muss ich halt die Worte fallen lassen und was anderes versuchen. Und man bleibt, es ist auch eine Erweiterung der dialogischen Form. Und ich glaube, das beschreibst du in deiner Arbeit auch. Es ist nicht nur intersubjektiv, sondern es geht zum anderen. Und dann geht es auch in den eigenen Organismus. Und von dort kommt es dann wieder. Und es ist ein mehrdimensionales Zuhören. Und es entstehen ganz andere Bedeutungsräume dadurch. Und das ist halt etwas, von der man eigentlich in der Philosophie, gar keine, in der Philosophie muss man sozusagen immer sprachlich kohärent bleiben und nicht gleichzeitig achten, was macht die Sprache mit diesem lebendigen, sensiblen Organismus. Von dem aus man etwas zu sagen hat, ja. Und das dann da vielleicht die Sprache korrigieren, weil vielleicht ist es logisch korrekt, aber es macht etwas mit mir, dass es mich den Kontakt zu dem Lebendigen verlieren lässt, das mich denken lässt, ja. Und da sehe ich eine große Analogie zu dem, was du
Ja,
beschreibst.
unbedingt. Und jetzt interessiert mich sehr, wie du jetzt mit deinen Studenten in der Universität, denen du dieses Embodied Critical Thinking, das ist ja quasi genau das, was du jetzt beschreibst, also diese Körperorientierung hinzuzunehmen in die philosophische Denkaktivität und die Reflexion da, ne? Also, wie trainiert ihr das?
Ja.
Das wäre jetzt für mich ein spannender Punkt. Ich weiß es, wie ich vielleicht mit einem Therapeuten das mache, aber mich interessiert jetzt, wie bildet man Philosophen körperorientiert aus?
Ja, genau. Also das ist wirklich genau unsere, sagen wir mal, wie nennt man das, Alleinstellungsmerkmal, dass wir wirklich nicht nur darüber reden, sondern dass wir Methoden sammeln, um das zu machen. Und Jenlyn selber hat wunderbare Methoden, das Focusing, aber auch das Thinking at the Edge. Aber wir arbeiten auch mit anderen Methoden, Mikrophänomenologie, Mindfulness-Methoden und so. Und was diese Studierenden, die machen dann, also ich bin auch Leiterin eines Programmes, das heißt Training in Embodied Critical Thinking and Understanding. Und da machen 6 Universitäten mit, aber es bewerben sich Studierende aus der ganzen Welt. Und was wir machen, nebst dem, dass wir ihnen die theoretischen Grundlagen erklären für das, was wir machen, dass wir wirklich üben, dass wir zum Beispiel ihnen erlauben, dass sie mit ihren eigenen Forschungsfragen kommen, aber ihnen dann so Prompts geben, dass sie genau dorthin gehen sollen, wo es für sie noch unklar ist, ein Thema, aber wo sie spüren, dass sie da eigentlich besonders, also wo sie spüren, sie sind besonders motiviert für ein Thema, aber irgendwo ist da noch etwas Unklares. Und dass sie dann zuerst mal lernen, sich gegenseitig in einer neuen Weise zuzuhören. Also sie lernen ganz streng, sich gegenseitig einen Zuhörraum zu öffnen, wo die eine Studierende der anderen nur zuhört und zurücksagt. Nicht interpretiert, nicht kritisiert. Also wir nehmen da wirklich ein therapeutisches Setting für die Ideenentwicklung. Und die finden das natürlich am Anfang super merkwürdig. Und so komisch, und wir haben doch so viel zu sagen. Ich hätte da tausend Ideen, und warum darf ich nur die Wörter zurücksagen? Und fast alle spüren nach kurzer Zeit, was für einen Raum das zur Verfügung gibt und wie anders sie denken können, wenn jemand ihnen auf diese Weise eine Aufmerksamkeit schenkt, die ihnen erlaubt, eine Idee wirklich zu entwickeln. Ja, und dann laden wir sie ein, dass sie eben nicht nur mit Theorien arbeiten, sondern mit ihren eigenen konkreten Erlebnissen, die wichtig sind für ihre Forschung. Und dann denken sie immer, sie haben keine, und sofort kommen 10 Erlebnisse, die wichtig sind. Und dann laden wir sie ein, sozusagen von dem Erlebnis her zu formulieren, was die Erkenntnis des Erlebnisses ist. Aber so lang, bis das Erlebnis sich mehr öffnet und nicht einfach zugedeckt wird durch irgendeine schlaue Theoriesprache. Da tun wir in 18 Webinaren, wo immer die Hälfte der Zeit nur Übung ist und dann einer ganzen Sommerschule, wirklich sehr an Gewohnheiten arbeiten, die eine andere Aufmerksamkeits, Habitus zu diesem verkörperten Erleben erlauben und vor allen Dingen ein anderes Zuhören. Also die gehen da wirklich verändert raus.
Ja, das glaube ich. Und
Ja.
ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist ja eine Art Revolution, vielleicht auch in dem Gesamtverständnis, wie man Denken macht. Ich frage mich jetzt nur, und ich kann das aus meinem eigenen Verständnis, bin ich begeistert, das zu hören, dass das
Ja.
so passiert. Und ich kann es mir gut vorstellen, was das mit Menschen macht. Ich frage mich nur, was deine Profession der Philosophie, wie die das eigentlich so hören. Also wie, das würde mich mal interessieren, wie wird das rezipiert? Also das ist ja jetzt so ein, wie du sagst, Alleinstellungsmerkmal. Da ist ja philosophiegeschichtlich, wird dir ja quasi was zusammengebracht, was sehr getrennt war. Du hast von Schisma
Ja,
geredet. Das
ja,
sind zwei Welten, die bisher eigentlich nicht koexistierten. Die werden
ja,
jetzt quasi die präziseste Welt der Formulierung von Kategorien mit einer sehr,
genau, so ist es,
man könnte
Jochen.
sagen, feinen und Welt von ganz viel Qualia und Qualitäten, die
Genau.
erstmal subjektiv sind. Also da würde mich mal interessieren,
Ja.
wie gehen die Diskurse da gerade?
Also meine Forschung ist jetzt schon 20 Jahre damit beschäftigt, so ungefähr. Und seit ungefähr 12 Jahren gebe ich in dieser Weise Kurse. Und am Anfang war das schon ganz schön schwer. Da musste man wirklich sehr viel rechtfertigen. Das Gute ist, dass gleichzeitig etwas in der Philosophie und in Kognitionswissenschaften geschieht. Und das heißt Turn to Embodiment. Also die Forschung kommt uns einfach entgegen. Wie sehr, natürlich ist da auch große Debatten und ein großer Teil der Kognitionswissenschaften und der Philosophie ignoriert das auch. Aber es gibt wirklich schon so viel rigorose Forschung zu der Riesenbeteiligung von Verkörperung und Gefühlen für Kognition. Und wenn man das alles zusammenträgt, und das tragen wir zusammen, also wir geben wirklich die theoretischen Grundlagen, die unseren Shift in eine andere Praxis rechtfertigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das sehr sorgfältig machen, dass sowohl die Kolleginnen, die Kollegen und die Studierenden merken, ja, das ist absolut folgerichtig, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir jetzt auch versuchen, diese Ressourcen anders in unseren Denkgewohnheiten zuzulassen. Und unsere Denkgewohnheiten wurden ja auch wirklich zutiefst gespalten durch diesen Dualismus von Körper, Geist, ja. Also wir müssen wirklich, und wenn man merkt, das ist nicht nur eine theoretische Frage, diese Spaltung zu überwinden, das ist eine Frage des Übens. Wir müssen uns aus Spaltungen heraus üben. Und ich glaube, das ist genau das, was auch bei dir ansteht, dass man sich aus Spaltungen heraus üben muss, die wir auch kulturell auf uns gelegt haben, ja. Dass der Geist so viel wichtiger ist und die Sprache so viel wichtiger und der Wille. Und die ganze verkörperte Resonanz und die Bedeutsamkeit, die daraus entsteht, einfach, die hatte keine Fürsprecher, kein Verständnis. Ja. Also darum ist es jetzt nicht mehr so schwer. Und darum, wir haben einen Excellence Grant bekommen vor 2 Jahren mit wirklich einer riesen Anerkennung. Und wir sind jetzt ein Team von Partnern aus 22 Universitäten und wir machen ein großes Forschungsprojekt. Also es ist nicht mehr so schwer, wie es war.
Aber schön, das ist gut, sehr, sehr schön zu hören. Ich weiß noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, da warst du noch relativ am Anfang deiner Forschung oder zumindest noch viel weiter zurück, das ist schon über 10 Jahre oder 15 Jahre her. Und da war es, glaube ich, noch mehr Ort und noch mehr eigen, das, was du da, und dass du jetzt damit Vorreiterin und Pionierin wirst, in einem Feld zu sein, das freut mich sehr. Also, ja, lass uns noch mal ein bisschen über die Implikationen sprechen. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt. Deine Teil ist ja, ja, um das machen zu können, diese Prozesse, Körperempfindungen, das Feld Sense einzubeziehen in Beziehungsentwicklung, Erkenntnisprozesse, Entscheidungsprozesse. Und das sind ja alles Dinge, dafür brauchen wir das ja immer. Haben wir aber ja immer eine zentrale Voraussetzung. Wir müssen ja schon mal in der Lage sein, das überhaupt zu können. Dass wir in der Lage sind, unsere Aufmerksamkeit auf unseren Körper zu lenken, das in irgendeiner Weise auch für eine Weile tun zu können, so eine Art Introspektion, eine Innenschau zu machen. Nun sehe ich aber in meinem Umgang mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen eine etwas erschreckende Tendenz, dass diese Fertigkeit, die vielleicht zumindest auch sonst rudimentär bei jedem angelegt ist, trotzdem so ein bisschen verkümmert. Also das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da so pessimistisch bin, aber ich habe den Eindruck, womöglich auch durch die neuen Technologien unterstützt, aber dass wir ganz viel erstmal Training machen müssen, Basaltraining, dass das überhaupt klappt. Also so selbstverständlich, wie du das sagst, wir machen mal eben so nach innen. Wie sind deine Beobachtungen dort? Ist es hartes Brot, sage ich jetzt mal, erstmal die Leute in diesen Sinn zu bringen, diesen Körpersinn zu entwickeln, diese Körperintelligenz auch ein Stück weit zu entfalten? Und wie sind deine Beobachtungen und Erfahrungen da?
Ja, ich finde dein Wort der Fertigkeit total gut und es wird nach wie vor nicht gelehrt als Fertigkeit, viel zu wenig. Und darum ist es wirklich ein Mangel an Know-how, das zu machen. Ja. Und mit der Entwicklung von AI und so weiter, ja, stehen wir auch an so einer, also das wird nicht besser und darum ist so eine Arbeit, wie du sie machst, so unglaublich wichtig und deshalb haben wir auch das Gefühl, dass was wir machen, ist sehr relevant. Ich finde es dann immer wieder erstaunlich, wie leicht es doch geht, das beizubringen. Weil natürlich, es ist jetzt nicht so ein totales Kinderspiel, ja, und es kann auch sein, also sobald man den Raum öffnet, ist zuerst, und das ist gleich immer, wenn man eine Art Gewohnheitsraum öffnet, kommt immer so dieses, das ist ja so peinlich. Ja. Das ist irgendwie so merkwürdig, das ist so, weiß nicht. Aber sobald Studierende nur ein wenig da hineingehen, dass ihnen der Raum erlaubt wird, sich mehr mit dem zu verbinden, um was es ihnen eigentlich geht, was sie wirklich erleben, was sie wirklich fühlen, dann geht das ganz schön schnell, dass sie wirklich dass da etwas entsteht, dass sie so dankbar sind, dass die wirklich so sagen, und wir müssen das, wir nehmen das und wir müssen das in diese Kontexte und müssen das da reinbringen und wir müssen da und wir wollen und wir wollen, also dieses Merken, da wollen sie mehr davon. Das ist wirklich bei 90%. Und ich habe so einen schönen neuen Satz für mich durch diese Erlebnisse, wenn man dann anfängt, sich so hinzusetzen mit so jemandem und einfach mal auf eine gewisse Art und Weise zuhört. Wie dann vielleicht am Anfang kommt ganz viel Theorie und dann kommt vielleicht innere Urteile, dass das ja alles keinen Sinn macht und weiß nicht was. Und auf einmal aber kommen sie einer Sache auf die Spur und plötzlich merken sie, vielleicht nach 40 Minuten oder vielleicht nachdem man drei oder viermal, wow, wie viel Sinn es macht, was sie eigentlich spüren. Ja. Und ich hab, für mich kommt so ein Slogan, dieser Raum, den wir öffnen, der ist so leicht verstellt, aber er ist auch so leicht erstellt. Aber er ist so leicht verstellt durch die Art, wie wir immer so ganz kurz nur zuhören, wie wir immer versuchen, unseren Senf dazu zu geben, durch die Art, dass wir kaum überhaupt mal die Frage stellen, ja, wie fühlt sich denn das an, was du jetzt sagst, ja? Das ist, indem wir das alles nicht machen, ist dieser Raum so leicht verstellt. Aber indem man ein bisschen was anderes macht, ist er auch so leicht erstellt. Die Resonanz tut mich enorm ermutigen in einem Szenario, das schon, wie du auch andeutest, einen schon auch, das sehr beunruhigend ist, ja. Aber ich glaube, man muss einfach das machen, was man macht und nicht zu
Ja,
sehr
und ich glaube, du sagst es ja,
pessimistisch
es
werden.
ist wie eine tiefe Sehnsucht, ne? Also vielleicht, das ist ja eigentlich was sehr Tröstliches, was du sagst. Ich glaube, dass dieses, ist vielleicht jetzt nicht an dieser Stelle das, der korrekte Begriff, aber dass dieses Kernselbsterleben, also etwas ganz tief in mir, in meinem Körper selbst, vorliegendes, wo etwas sich verbindet mit so eine Art Wissen, man könnte sagen, tiefer Wahrheit auch in mir, wo ich merke, da ist es stimmig, da passt es zusammen, da ist es kohärent. Und das macht ein warmes Gefühl, das gibt mir das Gefühl, das ist meine Stimme, das muss ich sagen. Und
Das
da,
muss ich
so ist
sagen.
es für mich subjektiv jetzt richtig und wahr. Ich kann mir vorstellen, dass, wie du es auch sagst, dass es macht ein bisschen süchtig, wenn man da erstmal auf diesen Geschmack gekommen ist. So erlebe ich es mit meinen Studenten, wenn man das auf diese Spur gekommen ist, das ist so viel schöner und weniger anstrengend und so viel befruchtender. Und es ist vielleicht die Antithese vielleicht zu diesem ganzen Wahnsinn, den wir jetzt im Moment in der Welt auch erleben, uns erstmal mit dieser Art von Wahrhaftigkeit zu verbinden. Ne? Also, und das finde ich so schön, dass du sagst, hey, das geht ganz schön schnell.
Es
Also
geht
das
ganz schön
erlebe ich.
schnell.
Das geht
Das
ganz schön
stimmt.
schnell, dass man das wieder an den Start bringt. Das sehe ich bei Eltern, das ist kein Zauber, keine Raketenwissenschaft. Das geht mit ein paar unterstützenden Maßnahmen, wenn die Leute nicht pathologisch sind. Und das finde ich auch tröstlich, dass du sagst, nein, nein, bei uns in der Universität ist es auch so, wenn wir da so ein Habitat entwickeln, so ein Gewächshaus für diese Art von Haltung und vielleicht philosophische Haltung, dann geht da sofort eine Blüte auf und dann fängt das dann zu gedeihen.
Und genau, ganz genau. Und ich finde es das schön, dass du das Wort auch Sehnsucht dazu sagst. Das möchte ich einfach mal stehen lassen. Was ich noch sagen möchte, das Interessante ist, wenn dann, wenn dieses, dieser Prozess entsteht, dass die Studierenden wirklich so ganz tief aus ihrem eigenen aus ihrer eigenen Lebenswelt und aus dem, was sie da wichtig finden oder was nicht stimmig ist, so anfangen zu sprechen und sie denken, das ist doch nur persönlich. Was sie da sagen, ist so aktuell und so überpersönlich. Ja, das ist nicht, und das war ja auch so etwas, dass wir das so abgeschnitten haben. Das Subjektive hat eigentlich, ist unrelevant für Wissenschaft. Aber das ist auch so ein verqueres Ding, weil jede neue wissenschaftliche Idee entstand aus einem ganz persönlichen, fruchtbaren Boden, der seine eigene Zeit reflektiert hat, ganz persönlich und neuen Worte gefasst hat. Und darum, dieses nur Subjektive hat häufig eine, und das hat, glaube ich, auch Carl Rogers gesagt, aber vor ihm auch der Philosoph Emerson, das ganz Persönliche ist manchmal das ganz Universale. Und das spielt natürlich auch so schön hinein dann in diese Entwicklung des kritischen Denkens, dass wir sagen, geht da ganz rein in euer situatives Wissen und daraus kommt etwas, was viele Leute viel besser verstehen können, wie wenn ihr euch jetzt abstrakte Begriffe immer nur an den Kopf so wirft, ja, und euch hinter Positionen verbarrikadiert, ja. Es gibt sehr viel Sinnvolleres zu tun, um das Verständnis für eine Sache zu öffnen oder das gegenseitige Verständnis.
Ich denke jetzt nochmal daran an so kritische Diskurse, ein klassisches aufgeregtes Gespräch, wo man unterschiedliche Positionen vertritt. Da sind Leute jetzt sehr, sehr aufgeregt und die geraten in eine ganz schön starke Aktivierung und Beschleunigung dabei. Das kennt man ja, wenn man so auch ein Verschiedenes so miteinander austauscht und unterschiedlicher Meinung ist. Auch bei allen möglichen Auseinandersetzungen über soziale Themen oder private Themen so. Was würdest du eigentlich sagen, oder lehrt ihr eure Studenten und Studentinnen das, diese Haltung der Verlangsamung auch wieder immer wieder zu finden, um in eine innere Verfassung, eine innere Ökologie zu kommen, wo eben diese Synthesen und dieses aufnehmende Zuhören des Körpers so überhaupt immer wieder aufgerufen wird, weil das ist ja etwas, was man sehr, sehr schnell verlieren kann. Also, wie du schon sagst, ich kann ein bisschen mich aufregen über was und echauffiere mich und zack, bin ich weg aus dem Körper und nur noch am Denken und Kopfen.
Genau.
Wie ist das da?
Also das ist wirklich, sagen wir mal, ich glaube, das ist das Ziel, aber das ist wirklich eine fortgeschrittene Übung, das in so aufgeheizten Debatten zu üben. Das ist unglaublich schwer für alle. Aber jetzt kann man zwei Dinge dazu sagen. Erstmal, wenn man als junger Mensch oder als Forschende dieses Erlebnis hast, wie es ist, wenn man mehr Zeit bekommt und selber erst merkt, was man eigentlich denkt, ja, dann wird es anders, dann kriegt man eine ganz andere Haltung, dem anderen zuzuhören, weil man merkt, Es geht gar nicht nur um Positionen. Wir müssen uns gegenseitig die Chance geben, dass wir selbst besser verstehen, was wir eigentlich denken. Ja? Bei unserer normalen Art, wie wir diskutieren, ist es so, als ob man festgenagelt wird zur Position. Aber hinter der Position ist so viel Unklarheit, so viel ungelöste Fragen, so viel Emotionen, die ganz und gar unklar sind. Aber man gibt sich gegenseitig nicht die Zeit, dass man selbst mal klären kann, um was geht es mir denn wirklich bei dieser Position? Dann das Interessante ist, wenn man sich diese Zeit gibt, verändert sich vielleicht die Position sogar schon. Und was wir machen in der Tat im Team, aber was ich auch mache in meinem eigenen Kreis von Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, ist, dass wenn es eine Diskussion gab, wo wir in eine Art Spannung gerieten, wo wir das Gefühl haben, wir kommen sprachlich nicht weiter, dass wir dann sagen, okay, gut, jetzt lassen wir das. Und dann öffnen wir aber vielleicht einen Tag später oder 3 Tage später einen anderen Raum und sagen, und ich höre jetzt nur dir zu. Und jetzt hörst nur du mir zu. Und was ich so oft gemerkt habe, ist, sobald man in diesen anderen Modus geht, merkt man, es ging gar nicht über das, über was wir gesprochen haben. Es ging um nochmal was ganz anderes. Das Wurzelwerk darunter ist so viel komplexer, so viel verwobener, so viel auch rührend verletzlich, dass man merkte, wir hätten ewig weiterreden können auf dieser Ebene und wir hätten uns immer weiter missverstehen können. Wir wären gar nicht dahin gekommen, um was es eigentlich geht. Und das finde ich super interessant jetzt. Und das schaffe ich wirklich mehr und mehr auch umzusetzen, dass wir sagen, okay, wir haben es gehört, geht nicht weiter. Lass uns das wieder anschauen in einer anderen Art und Weise. Aber das haben wir noch nicht mit unserem, das ist immer das große Ziel, dass wir wirklich so Polarisierungsdebatten üben und dann, das haben wir mit den Studierenden noch nicht geschafft, soweit sind
Okay.
wir noch nicht.
Aber es ist ja letztlich sowas, was du beschreibst, ist, wir haben so einen Zustand, wo wir vielleicht auch Dissonanzen haben und wo vielleicht wir nicht zusammenkommen und da ist vielleicht Gefühl drin in dem Ganzen und überlagert sozusagen wechselseitiges, tieferes Verstehen. Das finde ich toll, diese Idee, das erstmal aufzusplitten und jeder geht quasi in seine eigene Selbstbezogenheit und geht erstmal ganz zu sich und macht eine Selbstresonanz.
Ja.
Und fühlst du diesen tieferen Boden dieser Prozesse und
Ja.
damit geht er wieder in Verbindung
Ja.
und daraus entsteht wechselseitiges Verstehen. Das ist ja herrlich. Also das ist
Genau. Aber man begleitet sich gegenseitig in
ja,
diesen
genau.
Prozessen. Ja,
Aber was?
genau.
Und würdest du sagen, wenn du das jetzt so in deinen Prozessen, die du da begleitest, auch bei den Studenten, das ist ja auch so ein bisschen Mikrokosmos für das, was in gesellschaftlichen Dynamiken vielleicht generell auch denkbar wäre, wenn man das mal hochrechnen würde. Was ist denn das, wo du sagen würdest, da habe ich am meisten Vertrauen drin, in dieses Vorgehen jetzt über die Jahre und Jahrzehnte, wo ich das jetzt mit meinen Studenten mache, da kommt was raus, was ist so bezaubernd oder das ist so, da ist so ein innere Gewissheit drin, das würde ich sagen, das müssen wir eigentlich in jeder Schule, in jedem Kindergarten üben. Weil das ist ja jetzt eigentlich die Rückbindung an gesellschaftliche Prozesse,
Ja.
ne, an soziale Resonanzräume. Wie müssen wir das eigentlich in der Schule machen? Findet ja auch schon Erkenntnisbildung statt. So.
Ja. Also ich glaube wirklich, ich habe ein riesiges Vertrauen in den Ermöglichungsraum eines anderen Zuhörens und in der Fertigkeit, um dein Wort aufzunehmen, dass man Kindern jeden Alters, jungen Menschen, aber auch Erwachsenen, die Fertigkeit lernt, auf diese verkörperte Resonanz mehr zu hören und die mit Sprache zu verbinden. Und da auch sozusagen eigentlich einen Schnitt zu heilen, ja, den wir kulturell gemacht haben. Und das Interessante daran ist, dass auch wenn die verkörperte Resonanz oder das Gefühl oder ganz schwer ist oder ganz entmutigt erscheint, dass allein sich dem zuzuwenden Schritte und Bewegungen hervorbringt, die einen ganz neu ermutigen können. Und zwar ganz anders, wie man gedacht hätte. Ja? Und das macht mir auch Mut, schon allein auch eine Krise wirklich ganz tief anzuerkennen. Und sie nicht wegreden zu wollen oder sie mit Techno-Fixes irgendwie zu bannen, sondern sie zunächst mal einfach anzuerkennen und durchzuführen, dann entstehen da Schritte. Es ist, als ob wir uns mit einer so tiefen, uralten, lebendigen Ressource verbinden. Ja, die Evolution in unvorhersehbarer Weise sich hat entwickeln lassen. Und wir verbinden sozusagen unser wunderbares evolutionäres Netzwerk von Sprache wieder mehr mit diesem verkörperten Wissen, das noch mal viel älter ist und viel tiefer ist. Und dass da einfach Dinge entstehen, die einfach immer wieder so überraschend sind, und einen auch neue Energie geben.
Ja, super. Das ist schön, schön, was du sagst. Ja, also dieses Anschließen an diese alte, uralte Form des Wissens, des Wissenserwerbs, das wir haben. Und dass sich das aber zu, und das ist der zweite Teil, eben dafür die richtigen Worte zu finden. Also das Alte, das Älteste trifft das Neueste, wenn man so will, menschheitsgeschichtlich betrachtet, ja, oder auch lebensgeschichtlich. Eigentlich könnte man sagen, das eine ist ja sehr durchaus tierisch und das andere die Fertigkeit, es aufzusuchen und zu versprachlichen und in Kontext und Bedeutung zu verwandeln, ist eben doch was sehr Menschliches. Also das finde ich auch bezaubernd daran, ja. Also das ist so,
Und
ja.
weißt du, wenn man so, der Eugene Gentlin sagt, kann manchmal die Dinge so lustig auf den Begriff bringen und sagt, wir sind mindestens auch Pflanzen. Und wenn man das alles als eine Kontinuität sieht, wir sind ein Teil dieser ungeheuren Natur und wir sind halt dieses Wesen, das sozusagen aus dem pflanzlichen, tierischen heraus menschlich wurde und Sprache entwickelt hat, aber dass das eine Kontinuität ist. Ja, und dass wir diese Kontinuität kultivieren sollten und nicht abschneiden, wie es so lang wurde. Das ist die Sprache und das ist die Logik und das ist der Körper und der ist halt irgendwie und vielleicht ganz unrelevant und ja, vielleicht ein Sportsding oder weiß nicht was, sondern dass, wenn man das alles verbindet, dann wird es einfach ganzheitlicher in einer Art und Weise, die wir als Stimmigkeit fühlen.
Ein wunderschönes Schlusswort. Ich denke, das ist genau das, was ich empfinde und das höre ich und erlebe ich, wenn ich mit dir zuhöre, dass das irgendwie etwas ist, was wo wir tiefes Verstehen von Menschen und anderen Prozessen und gesellschaftlichen Prozessen und auch Naturprozessen genau diese Synthese wieder brauchen, dass wir unseren Körper, unseren Körpersinn dazunehmen müssen, um tiefer in Verbindung und Resonanz zu kommen. Und ich denke, du machst das jetzt in einem anderen Bereich als ich vielleicht, aber wir sind da sozusagen im Geiste sehr, sehr nah beieinander. Also sozusagen, du hast da eine wunderbare Sprache und du machst das so präzise. Also ich finde das ganz, ganz wichtig und großartig, was du da machst.
Ja, wir weben so ein bisschen an der gleichen Sache. Wir weben wieder zusammen.
Ja,
Und du
genau.
machst das sozusagen in dem Anfang der ganzen menschlichen Entwicklung und in diesem Dialog zwischen Eltern und Kindern. Das ist so rudimentär, das legt so die Basis für alles andere. Ja, und wir tun da in der universitären Nische da irgendwie weben. Ja, das
Ja,
ist
und trotzdem ist es so nah beieinander. Das ist
so
eben, das
nah
hier so
beieinander.
das Gefühl, du sprichst identische Prozesse an und es geht im Prinzip wirklich immer wieder um das, was Hartmut Rosa eben dieses Momentum, diese Unverfügbarkeit, dieses Einlassen auf den Moment, auf diese Begegnung im Miteinander und dafür seinen Körper zu nutzen. Ja, das stimmt, das ist richtig. Jetzt, das ist so, fühlt sich's gut an und so, da muss ich hin, ne?
Und was der Hartmut Rosa aber nicht so viel sagt, dass das wirklich auch eine Übung ist, dass das etwas
Ja,
ist, wie du
genau.
sagst, das ist eine Fertigkeit, das ist eine Übung, die können wir
Genau.
wieder erlernen, das ist ein Know-how, ja, und das braucht nicht so viel, aber es ist wirklich zu üben und man kann nicht nur drüber sprechen, dann ändert sich gar nichts.
Genau. Also da sind wir hundertprozentig beieinander und ich glaube, deswegen ist es als Haltung und gesellschaftliche Praxis so wichtig. Durch alle Sphären gesellschaftlichen Seins muss das durchdekliniert werden, ob das eine Pflegerin in der Hospizarbeit, eine Kindergärtnerin, eine Säuglingsbegleiterin oder Partner untereinander, alle Lehrer, alle müssten im Prinzip diese Matrix, wenn man so will, so ein bisschen einüben. Ja, schauen wir mal.
Ja.
Wir bleiben dran, würde ich
Ja, wir
sagen.
bleiben
Ja?
dran. Ja,
Super,
genau.
vielen, vielen, vielen Dank für dieses
Danke
schöne
auch.
Gespräch.
Ja.
Und alle, die jetzt an den Geräten sind, mag ich sagen, wir werden uns vom 14. bis 17. Mai in Salzburg zu einer Tagung zusammenfinden, wo es um das Thema soziale Verbundenheit und Resonanz geht, das in der Körperpsychotherapie. Dort wird Donata Schöller über ihre Forschung auch sprechen, auch einen Workshop dazu geben. Mit mir zusammen werden wir einen Tag, werden wir bestreiten, da können wir vieles von diesen Gesprächen auch nochmal vertiefen. Seid herzlich willkommen, wenn ihr da weitere Informationen sucht und auch interessiert seid, schaut mal unter www.zeppbremen.de. Da sind alle Infos und Anmeldemodalitäten zu finden. Ja, in diesem Sinne, also ich bin jetzt schon ganz gespannt, dass wir uns bald wiedersehen und da werden wir bestimmt weiter viele spannende Diskussionen haben. Das hat mir jetzt schon wieder super
Glaube
Spaß
ich.
gemacht.
Ja.
Ja,
Ja.
also ich wünsche euch alles Gute, allen anderen sagt ruhig mal einen Kommentar, auch im Internet, wenn euch das gefallen hat, wie mir jetzt, dann und euch auch, dann lasst es uns wissen, meldet euch an bei dem Podcast Global Empathy und ansonsten euch alles Gute und bis bald, wenn es weitergeht.